Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. Wut und Ungeduld, Selbstzweifel und Stolz. Wir laden heute ein zur großen Tour durch die menschliche Gefühlswelt. Unsere Themen: Eine ehrgeizige Mutter, die ihre verpassten Lebensträume auf den Sohn projiziert. Davon erzählt der Film Lara. Heute kommt er in die Kinos. Eine verpasste Chance betrauert man auch in Nigeria. Der Film Lionheart darf nämlich nicht ins Rennen um den Auslands-Oscar. Und an der Mailänder Skala hat man sich erstmals an Richard Strauss' Oper Die ägyptische Helena herangetraut. Wir berichten auch darüber. Doch zu Beginn wollen wir uns einem offenen Brief widmen. Ausgeliefert wurde er heute Vormittag, adressiert an die Kulturstaatsministerin. Und Absender ist eine Vielzahl Direktorinnen und Direktoren großer Museen in Deutschland. Sie fordern gemeinschaftlich Hilfe beim Klimaschutz. Denn sie beklagen, dass ihre Häuser meist einer staatlichen Verwaltung unterstehen und dass sie deshalb nur mühsam maßgeschneiderte Klimaschutzlösungen für die Museen erreichen können. Die Runde der Museumsdirektorinnen und Direktoren fordert eine zentrale Taskforce und zudem ein staatliches Siegel für Museen. Mitunterzeichner dieses offenen Briefes an Monika Grütters ist Yilmaz Civior, Direktor des Museum Ludwig in Köln. Mit ihm habe ich am Nachmittag gesprochen. Herr Civior, wie erreichen Sie mitten in den Aufbauarbeiten der nächsten Ausstellung? Werke des US-Amerikaners Wade Guyton werden ab nächster Woche zu sehen sein. Ich stelle mir vor, dass da viel Verpackungsmaterial gerade auf dem Boden liegt, dass Sie als Kurator und auch der Künstler womöglich viel hin und her geflogen sind und wertvolle Kunstwerke sind aufwendig verschickt worden. Ist der moderne, weil auch internationale Museumsbetrieb ein Klimaschädling?
Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, den Museumsbetrieb ein Klimaschädling zu nennen. Was Fakt ist, dass der Museumsbetrieb in ökologischer Hinsicht mit Sicherheit verbessert werden kann. Wir haben zum Beispiel als Museum Ludwig bei der Stadt Köln angefragt, konkret. Die Stadt Köln bezieht ihren Strom derzeit zu 40% aus erneuerbaren Energien. Das heißt also, 60% sind nicht erneuerbar und es wird ein neuer Vertrag geschlossen mit Anbietern bzw. neue Ausschreibungen werden getätigt. Und beispielsweise haben wir als Museum jetzt gesagt, wir bitten doch, die Ausschreibung so zu formulieren, dass 100% Strom aus erneuerbaren Energien bereitgestellt werden kann, zumal ökonomisch die Preise da gar nicht so sehr auseinander sind. Das heißt, uns ist die ökologische Situation sehr bewusst und wir versuchen, uns da zu positionieren. Deshalb habe ich auch den Brief mit unterschrieben.
Das heißt, Sie fordern, staatliche Regeln und Vorschriften zu lockern, um selbstbestimmter handeln zu können als Museum?
Bei uns ist es ja so, wir sind ein städtisches Museum. Und das heißt, wir sind eher den städtischen Gegebenheiten damit konfrontiert. Und wie bei jeden größeren Verwaltungsstrukturen sind da andere Zeitpläne gegeben. Ich glaube aber, und deshalb habe ich den Brief auch mit unterschrieben, dass wenn das auch grundsätzlich auf eine staatliche Agenda gesetzt wird, und man kann das Taskforce nennen oder Sie können dem Namen geben, wie Sie möchten, aber wenn wirklich auch von staatlicher Seite nochmal ein deutlicheres Signal kommt, das dann auch leichter ist für die städtischen Strukturen. Denn was wir merken, alle sind eigentlich guten Willens, aber es ist einfach schwierig. Beispielsweise bei uns müssen die Klimaanlagen erneuert werden. Und da sind wir mit so vielen bürokratischen Situationen konfrontiert, die wir hoffen, dass die erleichtert werden können, wenn beispielsweise es da auch staatliches Interesse stärker gibt.
Sie fordern Flexibilität. Sind Sie denn selbst als Museumsdirektor auch zu Kompromissen oder Eingeständnissen bereit? Oder sagen Sie, der Museumsbetrieb, wie er heutzutage läuft, der muss auch so weiter bestehen?
Ich würde sagen, es muss ja nie etwas weiter bestehen, wie es ist, sondern wir tun gut daran, wenn wir permanent, und das machen wir als Museum, unsere Aktivitäten und Situationen überdenken. Und wenn Sie mich persönlich fragen, ich reise, wenn ich reise, schon sehr bewusst. Also wenn ich den Zug nehmen kann, nehme ich den Zug. Aber das wäre auch nicht ehrlich, wenn ich sagen würde, ich fliege nicht. Ich muss auch teilweise fliegen. Aber wir würden es eher vorziehen, wenn es möglich ist, einen Skype-Termin einzurichten, als sich in Person zu treffen. Obwohl wir wissen, dass das Treffen in Person oft noch besser ist. Aber wie gesagt, Skype, dann macht man vielleicht zwei Skype-Termine anstatt ein persönliches Treffen. Aber das ist auf jeden Fall für die Ökobilanz besser.
Wie sich für so einen ordentlichen offenen Brief gehört, da klopfen Sie sich ja auch ein bisschen auf die eigene Schulter. Sie sprechen zum Beispiel davon, dass die Kunst mit ihrer Innovationskraft zu einer echten Ressource im Kampf gegen Umweltzerstörung sein kann. Können Sie das ein bisschen näher erklären? Was genau meinen Sie damit?
Ja, es gibt viele Künstlerinnen und Künstler, die sich ganz konkret damit auseinandersetzen, also mit Fragestellungen des Ökologischen, vielleicht einer der prominentesten, vielleicht Olafur Eliasson, der sich immer wieder mit diesen Fragen auseinandersetzt. Und mir ist auch die Ambivalenz dieser Formulierung bewusst, denn wir stehen natürlich gleichzeitig auch dafür, dass wir nicht wollen, dass die Kunst instrumentalisiert wird. Aber im Zweifelsfalle würde ich sagen, wenn die Kunst, sagen wir, instrumentalisiert werden kann, um ein größeres ökologisches Bewusstsein zu schaffen, dann würde ich in diesem Falle das eingehen und die Kunst instrumentalisieren lassen. Also man macht sich da aber natürlich auch angreifbar als ausstellende Institution, wenn man nicht auch versucht, wirklich die Dinge anzugehen.
Das sagt Yilmaz Civior, Direktor des Kölner Museum Ludwig. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen hat er heute an die Kulturstaatsministerin einen offenen Klimaschutzbrief geschickt. Zur umweltschädlichen Vielfliegerei finden auch Musikerinnen und Musiker nur selten eine überzeugende Alternative. Vom Festivalauftritt geht's gleich zur nächsten Probe, zur nächsten Premiere, zur nächsten Aufnahme. Die Distanzen sind zum Teil enorm, Zeit ist bekanntlich Geld und Zeit ist auch knapp. So manch eine Flugmeile hat ganz sicher auch das Team der jüngsten Premiere an der Mailänder Scala gesammelt. Musikerinnen und Musiker, überwiegend aus dem deutschsprachigen Raum, die für eine vergleichsweise selten gespielte Straußoper verpflichtet worden waren. Zum ersten Mal überhaupt wurde die ägyptische Helena gestern Abend an der Scala aufgeführt. Richard Strauss und sein Librettist Hugo von Hofmannsthal hatten sich bei ihrer Helena für die Traumvariante der altgriechischen Sage entschieden, in der die wahre Helena gar nicht gen Troja zieht. Die Oper um diese Truggestalt aber ist so aufwendig, dass viele Theater die Finger davon lassen. So bislang auch die Scala. Franziska Stürz berichtet von der überfälligen Premiere.
Nachdem er in Elektra bereits eine Figur der griechischen Sagenwelt hochdramatisch vertont hatte, wollte Richard Strauss sich auf leichte und heitere Weise dem Stoff der schönen Helena widmen, deren Affäre mit Paris Grund für den Trojanischen Krieg wurde. Das hatte bereits Jacques Offenbach in seiner Operette »Die schöne Helena« getan. Doch Strauß-Librettist Hugo von Hofmannsthal konnte sich mit Satire und Komik nicht abfinden und schrieb dem Komponisten eine Geschichte zwischen skurriler Märchenfantasie mit Zauberwesen und hochdramatischem Ehedrama. Der betrogene Menelaos trifft nach über 9 Jahren Kriegswirren auf Helena und möchte sie in einem ersten Impuls töten. Die Zauberin Aitra verhindert das mit einem Vergessenstrank. Und das erinnert stark an Tristan und Isolde und ihr Motto »Unbewusst höchste Lust«. Richard Strauss muss Wagners Oper im Hinterkopf gehabt haben. Und Hugo von Hofmannsthal liefert ihm für die ägyptische Helena das Motto »Wage doch, bezaubert zu sein«. Das kann man auch als Aufforderung an das Publikum verstehen, denn Regisseur Sven-Erik Bechtolf hat zusammen mit seinem Bühnenbildner Julian Crouch ein großartiges atmosphärisches Set in der Mailänder Scala aufgebaut. Aus einem übergroßen alten Radio ertönt zu Beginn die alles wissende Muschel in Gestalt einer singenden Diva im Glitzerkleid. Die Kostüme erinnern an Filme wie Metropolis aus der Entstehungszeit der Oper. Videoprojektionen mit Bildern aus dem Ersten Weltkrieg stehen für die Traumatisierung von Menelas. In wallenden Gewändern tanzen Aitras Elfen um die Protagonisten. Das Radio öffnet sein hölzernes Gehäuse immer weiter, bis am Ende die Glasröhren sichtbar werden, in denen wie in einem überdimensionalen Laboratorium menschliche Wesen stecken. Das sind zauberhafte, starke und opulente Bilder in Art Deco-Ästhetik, die sehr gut zu dieser überbordend expressiven Musik und den teils sehr verschwurbelten Texten passen. Franz Welser Möst lässt das Orchester der Mailänder Scala über beide Akte mächtig dröhnen. Besonders die tiefen Blechbläser haben das Potenzial, alles zu übertönen. Doch glücklicherweise lassen sich weder Ricarda Merbet als Helena noch Eva May als Aitra davon beeindrucken und gestalten ihre enorm fordernden Partien mit sicherem Gespür für die Grenzen des physisch Möglichen. Großartig zeigen beide Sopranistinnen, dass Helena und Aitra eine von Strauss weiterentwickelte Idee von Ariadne und Zerbinetta darstellen. Die Zauberin rät der Ehefrau, ihren Mann das Geschehene vergessen zu lassen, um glücklich mit ihm weiterleben zu können. Helena entscheidet sich aber letztendlich für die Konfrontation mit der Wahrheit. Menelas, der zu Recht eifersüchtige Kriegsheimkehrer, kämpft mit sich und gegen seine immer wieder neu auftretenden Rivalen um die Liebe zu seiner Frau. Thomas Hampson ist als Altar einer der Rivalen und schlägt sich trotz mangelndem Heldenton in seinem eleganten gereiften Bariton wacker. Andreas Schager ist eine Klasse für sich in der Riesenpartie des Menelas. Mit enormem, nicht versiegendem Volumen bringt er die Scala zum Beben, angefeuert und unterstützt aus dem Orchestergraben. Das beeindruckt die Mailänder, die allerdings nicht gerade zahlreich zu dieser außergewöhnlichen Premiere erschienen sind. Zur vorhersehbaren Tosca in einem Monat werden sie wieder strömen. Aber wer lieber die Chance nutzen möchte, ein unbekanntes, komplexes Werk in einer absolut gelungenen Inszenierung mit erstklassiger Besetzung zu erleben, sollte sich jetzt schnell nach Mailand aufmachen.
Das rät eine begeisterte Franziska Stürz. Sie berichtete von der Scala-Premiere der ägyptischen Helena von Richard Strauss in der Inszenierung von Sven-Erik Bechtolf. Und wir bleiben in gewisser Weise bei der Musik. La, 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 la,
la. Ist doch nicht so schwer. Willst du das beim Vorspiel auch so machen? Einfach aufhören? Das wird sehr peinlich für alle Beteiligten, wenn du da so von Note zu Note stolperst.
Gnadenlose Worte. Danach ist der fröhliche Landmann alles andere als fröhlich. Corinna Harfuch in der Rolle der Lara, einer Frau, der die große Musikerinnenkarriere versagt blieb und das nicht verkraftet hat. Einen wildfremden Klavierschüler macht sie quasi im Vorbeigehen zur Schnecke. So wie sie ihren Sohn mit ihrem unerfüllten Ehrgeiz belastet hat. Heute kommt Lara in die Kinos, der neue und zweite Spielfilm von Jan-Ole Gerster, an dessen Debütfilm Oh Boy sich bestimmt so manch einer erinnert. Jetzt also Lara, der schon vor Filmstart mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde. Rüdiger Suchsland hat den Film gesehen, in dem Corinna Harfuch besagte Lara und Tom Schilling ihren Sohn spielt. Herr Suchsland, wieder ist Tom Schilling mit von der Partie. Wieder sehen wir in einem Film von Jan-Ole Gerster einen Menschen, wie er scheitert. Wieder ist es eine Tragikomödie. Ist Lara jetzt so eine Art Abklatsch von Oh Boy oder ist das schon ein ganz eigenständiger Film?
Nein, es ist überhaupt kein Abklatsch. Es ist tatsächlich eigenständig. Lara ist ein Film, der eine ganz andere Atmosphäre hat. Es gibt schon auch hier diese Balance zwischen Ironie und Melancholie, zwischen Witz und ein bisschen, nicht gerade Pessimismus, aber doch wenig heiterer Sicht auf die Dinge. Nur tatsächlich schlägt sich der Film ein bisschen auf eine andere Seite und er hat eine ganz andere Hauptfigur. Corinna Harfuch, eine ältere Frau, die Figur Lara, die spielt, das soll ihr 60. Geburtstag sein. Tatsächlich haben wir wieder einen Tag in Berlin. Und wir haben diese Bewegung, halb getrieben, halb absichtsvoll, driftend, ausweichend und immer wieder Konfrontation mit dem eigenen Leben, zum Beispiel auch mit ihrer Mutter. Also diese Lara ist nicht nur die Mutter der Tom Schilling-Figur, sondern sie ist auch eine Tochter. Es gibt aber neben dem Privaten auch das ganze Leben, der Beruf, die Arbeit und die Liebe zur Musik, die sich abbilden.
Sie ist Mutter, sie ist Tochter und sie ist, wie ich finde, Isabelle Huppert sehr ähnlich, der französischen Schauspielerin, die man ja als Hanekes Klavierspielerin im Kopf hat. Auch so eine verbissene, so eine gnadenlose Dragonerin am Klavier. Ist das Zufall? Ist das gewollt? Ist das bei jedem so, der diesen Film sieht?
Ich glaube, es ist schon gewollt, dass man mal an die Klavierspielerin denkt. Es gibt einige Parallelen, die auf der Hand liegen und Jan-Ole Gerster mag Michael Haneke auch sehr, bewundert ihn als Regisseur. Gleichwohl, man muss sagen, das grüne Haarfuch, ja, die kann man schon als eine Isabelle Huppert in Deutschland bezeichnen. Sie spielt wirklich hervorragend. Aber wie bei Isabelle Huppert gibt es ja nicht nur diese böse, miesepetrige Seite, sondern es gibt mindestens auch einen sarkastischen Witz. Ich glaube auch in dieser Figur Lara, das wird im Auge eines jeden Zuschauers, einer Zuschauerin ein bisschen anders sein. Ob man mehr sagt, da ist vieles auch ein guter Witz, das ist eigentlich lustig. Sogar die Szene, die sie vorgespielt haben, wenn man die im Kino sieht, wie sie diesen kleinen armen Jungen fertig macht. Wenn man auf der Seite dieser Frau ist, und das war ich im Kino, dann kann man sie auch dafür lieben. Weil sie ist halt eine Frau, die die Wahrheit sagt, die sagt, was sie denkt, die in mancher Hinsicht sozial nicht das tut, was man von ihr erwartet, in einem so sensiblen Land wie dem Deutschland von heute, auch nicht ihrem Sohn gegenüber. Aber sie hat selber ja auch diese schwarze Pädagogik erfahren. Und es ist die Grundsatzfrage, die Jan-Ole Gerster stellt, vielleicht wie die Klavierspielerin von Haneke, muss man leiden für große Kunst?
Geht es denn um die Kunst? Geht es wirklich um die Musik oder ist das eher Hintergrund oder dann doch Thema?
Es geht erstmal um die Musik, weil das eben zwei Musiker sind, die Mutter und ihr Sohn, weil es am Ende des Films ein großes Konzert gibt. Gleichzeitig steht die Musik hier für die Kunst an sich, für jede Kunst. Ich glaube, dass es auch eine autobiografische Komponente in dem Film gibt. Jan-Ole Gerster macht in mancher Hinsicht hier auch wieder, wie schon Oh Boy, einen Film, wo es um einen jungen Mann geht, der seinen Weg finden muss und auch um den Generationenkonflikt, also den Konflikt zwischen Mutter und Kind. Ein Sohn, der sich auch so durchsetzen muss gegen die ältere Generation, die nicht Platz machen will.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie seien auf der Seite von Lara gewesen. Ich habe heute in einem Interview mit Jan-Ole Gerster gelesen, dass er nicht viel halte von emotionaler Geiselnahme des Publikums. Fühlten Sie sich, obwohl Sie sich dann nachher auf eine Seite geschlagen haben, aber fühlten Sie sich bei Lara denn frei darin, mit der einen Figur zu fühlen oder eben auch nicht mit ihr zu fühlen?
Ja, ich habe mich sehr frei gefühlt. Eine Qualität von dem Regisseur Jan-Ole Gerster und seinen Filmen ist, dass das offene Filme sind, dass sie sehr leicht sind, dass sie driftend sind. Wie gesagt, es gibt auch eine Menge Humor in diesem Film. Es gibt Musik, die gab es ja auch in Oh Boy übrigens. Und insgesamt ist das, glaube ich, schon so ein Film, der wahnsinnig viele Facetten hat und wo sich jeder ein bisschen anders verorten wird. Es ist keinesfalls ein Film, der in irgendeiner Weise depressiv ist, sondern man hat eher Lust, diese Lara auch noch ein bisschen mehr kennenzulernen. Und natürlich ist es auch hervorragend gespielt von Gröner Harfuch, von Tom Schilling und von den ganzen anderen Darstellern.
Aber in Schwarz-Weiß, nicht gedreht wie Oh Boy, sondern in Farbe. Sonst irgendwelche filmischen Besonderheiten?
Ja, es ist nicht in Schwarz-Weiß gedreht. Es ist insgesamt ein sehr gut geschnittener Film. Es ist ein Film, der eine Menge von der Stadt Berlin erzählt, das muss man auch sagen. Und es ist natürlich auch ein Film, bei dem man sich fragen kann, was so im Zeitgeist, was in Deutschland gerade los ist. Denn es ist ja nicht der einzige Film in den letzten Monaten über Mütter, über strenge Mütter, über diese schwarze Pädagogik, kann man sagen. Also über Musik wird tatsächlich auch in anderen Filmen erzogen. Und wir müssen, glaube ich, ein bisschen drüber nachdenken, woran es liegt, dass gerade jetzt in der Merkel-Dämmerung dann auch die Mütter plötzlich von ihren negativen Seiten, nicht mehr so die liebe, nette Mutter des Heimatfilms, gezeigt werden im deutschen Kino.
Lara, der neue Film von Jan-Ole Gerster mit Corinna Harfuch in der Hauptrolle. Heute läuft er bei uns in den Kinos an. Vielen Dank an Rüdiger Suchsland. Bei aller Begeisterung für Lara, ins Rennen um den sogenannten Auslandsoscar wird der Film nicht mehr gehen. Das Filmland Deutschland hat Systemsprenger eingereicht bei der Oscar Academy, die Geschichte eines rebellischen, weil traumatisierten Mädchens. Doch ob dieser Film sich überhaupt Hoffnung machen darf auf die begehrte Trophäe, auch das ist noch nicht sicher. Die Academy sichtet zurzeit. Im Januar wird sie bekannt geben, wen sie überhaupt zulässt von den einst 93 Einreichungen aus aller Welt. Die Betonung liegt auf einst, denn mittlerweile sind nur noch 92 Filme in der Vorauswahl. Ausgerechnet dem Oscar-Neulingsland Nigeria hat man jüngst eine Absage erteilt. Der Film Lionheart wurde nachträglich disqualifiziert. Aus sprachlichen Gründen. Dunja Sadaki kennt die Hintergründe.
The biggest legacy I will leave for posterity is you, my daughter.
Nigeria im Nildelta im Süden des Landes. Die junge Adassa versucht das im Land führende und hochverschuldete Bustransportunternehmen Lionheart ihres herzkranken Vaters als Logistikchefin über Wasser zu halten. Zu ihrer großen Enttäuschung hat er aber ihren Onkel mit seiner Vertretung beauftragt, obwohl der die Geschäfte überhaupt nicht so gut kennt wie sie. Lionheart ist ein nigerianischer Film über Familie, Sexismus, Politik und das Leben im Niger-Delta.
You're a businesswoman. You've always been able to do anything you put your mind to.
Ein Film aus der Schmiede der zweitgrößten Filmindustrie der Welt, Nollywood. Die Lionheart-Regisseurin Genevieve Nagy ist eine der großen Nollywood-Stars und spielt in ihrem Regiedebüt selbst die Hauptrolle. Lionheart wurde auf Festivals gefeiert. Er ist die erste Eigenproduktion der Streaming-Plattform Netflix, die aus Afrika stammt. Gleichzeitig war Lionheart der erste nigerianische Film, den das Land jemals bei den Oscars eingereicht hat. Doch Anfang November teilte die für die Oscars zuständige Academy mit, dass Lionheart nicht für Nigeria bei den Oscars in der Kategorie bester internationaler Film antreten darf. Die Begründung: Im 95 Minuten langen Film werde zu viel Englisch gesprochen. Die Entscheidung sorgte in Nigeria für Unmut. Auf Twitter ließ Regisseurin Genevieve Nagy ihrer Wut freien Lauf.
Dieser Film repräsentiert die Art, wie wir in Nigeria sprechen. Das beinhaltet Englisch, das als Brücke wirkt zwischen mehr als 500 gesprochenen Sprachen im Land. Das macht uns zu einem Nigeria. Wir haben uns nicht ausgesucht, wer uns kolonialisiert hat.
Im Film Lionheart sprechen die Menschen zwar hauptsächlich Englisch, aber auch Igbo, eine Landessprache, die vor allem im Osten des Landes gesprochen wird. Insgesamt kennt Nigeria zahlreiche Landessprachen. Im Alltag sprechen viele Englisch. Es ist die offizielle Amts- und Verkehrssprache des Landes, ein Überbleibsel der einstigen britischen Kolonie. Viele Kritiker werfen der amerikanischen Akademie nun Geschichtsvergessenheit und Ignoranz vor. Aber nicht nur in sozialen Medien ärgert man sich über die Entscheidung des Oscar-Komitees. In der nigerianischen Hauptstadt Abuja stößt sie auch bei Journalist Frank Adufo auf Unverständnis. Seine Bedenken:
It came to me with some level of shock.
Mich hat das schockiert. Ich denke, die englische Sprache verbindet die sprachliche Vielfalt in Nigeria. Wir sprechen offiziell Englisch. Wir haben eine hohe Rate an Analphabeten und ich denke, viele von uns könnten einem Film mit Untertiteln deshalb nicht folgen.
Ein Passant in den Straßen Abujas hingegen kann die Entscheidung der Akademie nachvollziehen.
Ich denke, darin lag schon eine Schwäche, unsere Verkehrssprache anstatt unserer lokalen Sprachen zu verwenden. Wir sollten zeigen, das kommt doch von irgendwoher, anstatt selbst auch noch so zu tun, als ob wir Englisch wären. Das sind wir doch gar nicht.
Der neue Shitstorm um Nigerias Lionheart erinnert viele an die Oscar-So-White-Debatte aus den vergangenen Jahren. Rassistisch und ignorant, so der Vorwurf. Angesichts der weitreichenden Kolonialgeschichte vieler europäischer Staaten kritisieren viele, das weiße Hollywood habe bis heute seine Hausaufgaben nicht gemacht.
Dunja Sadaki fasste die Causa Lionheart zusammen. Der Film wurde vom Rennen um den Auslands-Oscar ausgeschlossen. In den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen geht es jetzt zunächst nach Stuttgart.
Max Reinhardt soll die Stuttgarter Staatsoper einmal als das schönste Opernhaus der Welt bezeichnet haben. Heute nun muss das Haus, und das bezweifelt auch niemand, general überholt werden. Gestern Abend haben die Stadt Stuttgart und die zuständigen Ministerien des Landes ihre Kostenschätzung vorgestellt. Demnach könnte die Sanierung mehr als 1 Milliarde Euro kosten. Oberbürgermeister Fritz Kuhn und Kunstministerin Theresia Bauer, beide von den Grünen, begründeten die hohe Summe damit, dass sie von Anfang an eine realistische Summe für die Sanierung nennen wollten, ohne die Taktik, die Zahlen im Laufe der Bauarbeiten schrittweise nach oben zu korrigieren, wie es etwa bei der Sanierung des staatlichen Münchner Gärtnerplatztheaters der Fall gewesen war. Dort wurden aus den anfangs veranschlagten 71.122.000.000 Euro. Und die laufende Opernsanierung in Köln, sie wird vermutlich nicht 253 Millionen, sondern 570 Millionen kosten. Trotzdem stoßen die vorgelegten Zahlen auf heftige Kritik. Die Bürgerinitiative Aufbruch Stuttgart fordert eine Befragung zum Bauprojekt.
Sie müssen sich vorstellen, die Bürgerschaft wartet seit Jahren auf konkrete Zahlen. Mit einer Verspätung von 1 Jahr seit der Ankündigung sind sie jetzt endlich auf dem Tisch. Sie übersteigen das, was wir als Schwarzmalerei anhören mussten, nämlich dass wir mal von 800 Millionen gesprochen. Die Kosten sind jetzt noch höher. Da ist schon irgendwas passiert, was nicht ganz in Ordnung ist, oder?
Der Journalist Wieland Backes von der Bürgerinitiative Aufbruch Stuttgart. Und wo wir schon beim Geld sind, rund 8 Millionen Euro sollen bis 2023 in den Pückler Park in Bad Muskau fließen. Hauptprojekt ist die Sanierung der Villa sowie das Bade- und Kavalierhaus, heißt es heute aus dem Stiftungsrat der Stiftung fürs Pückler Park. Er wurde 2004 als polnisch-deutsches Kulturerbe in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Der Jedermann-Darsteller Tobias Moretti bekommt zu den nächsten Salzburger Festspielen seine dritte Buhlschaft zur Seite gestellt. Die Schauspielerin Caroline Peters wird diesen Part übernehmen. Sie ist seit 15 Jahren Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters und trat 2005 schon einmal in Salzburg auf. Mit der Rolle der Buhlschaft, mit wenig Text, aber maximaler Schönheit. Zur Farbauswahl des Kleides sagte Peters: Die Farbe Gelb ist eine Farbe, die mich äußerst vergnügt.
Caroline Peters, mal nicht in der Eifel, sondern in Salzburg. Das war Kultur heute an diesem Donnerstag. Es folgen die Informationen am Abend. Und ein Thema in der Sendung wird sein der Tarifstreit zwischen der Lufthansa und UFO. An dieser Stelle verabschiedet sich für heute Marja Elmenreich.